Sie hören den ersten Teil des Artikels Philosophie des Geistes aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 16. Februar 2006. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Philosophie des Geistes beschäftigt sich mit der Natur geistiger Zustände, ihren Wirkungen und Ursachen. Zentral ist dabei die Frage nach dem Verhältnis von geistigen und körperlichen Zuständen. Neben den ontologischen Fragen nach der Natur geistiger Zustände befasst sich die Philosophie des Geistes auch mit den erkenntnistheoretischen Fragen nach der Erkennbarkeit des Geistes. Das Leib-Seele-Problem. Der Kern der Philosophie des Geistes ist das Leib-Seele-Problem, das manchmal auch Körper-Geist-Problem genannt wird. Es entsteht durch die Frage, wie sich die mentalen Zustände oder der Geist, das Bewusstsein, das Psychische, die Seele, zu den physischen Zuständen, das heißt dem Körper, dem Gehirn, dem Materiellen, dem Leib, verhalten. Handelt es sich hier um zwei verschiedene Substanzen? Oder sind das Mentale und das Physische letztlich eins? Dies sind die zentralen Fragen der Philosophie des Geistes. Jede Antwort wirft jedoch zahlreiche neue Fragen auf. Etwa, sind wir in unserem Denken und Wollen frei? Könnten Computer auch einen Geist haben? Kann der Geist auch ohne den Körper existieren? Die Philosophie des Geistes ist daher mittlerweile ein enorm differenziertes Projekt. Die erste klassische Formulierung des Leib-Seele-Problems stammt von René Descartes. Doch das Nachdenken über den Zusammenhang zwischen Körper und Geist geht bis in die Antike zurück. Platon etwa vertritt einen expliziten Dualismus, was sich in seiner Argumentation für die Seelenwanderung zeigt. Kann die Seele den Tod des Körpers überleben, so müsse sie etwas anderes als der Körper sein. Bei Aristoteles sieht dies anders aus. Zwar postuliert Aristoteles ein Pneuma, das als Prinzip des Lebens allen Lebewesen eigen ist, doch das Pneuma wird der materiellen und körperlichen Welt nicht entgegengesetzt. Plotin wiederum als Hauptvertreter des Neuplatonismus geht von der Existenz des Einen aus, aus dem die menschlichen Seelen und alles andere entstehen. Auch die Körper sind Ausfluss der Seelen, untergeordnet und von diesen weitgehend getrennt. Nach dem Tod trennt sich die Seele vollends vom Körper und durch die moralische Wahlfreiheit vereinigt sie sich mit dem Göttlichen oder entfernt sich davon. Im christlichen Mittelalter, der Zeit der Scholastik, ist die Unterscheidung zwischen Körper und immaterieller Seele wiederum Grundlage des Philosophierens. Der Einfluss der mittelalterlichen Philosophie ist in Descartes Formulierung des Dualismus unverkennbar. Die meisten Menschen empfinden intuitiv eine Kluft zwischen mentalen und physischen Phänomenen. Dies hat dazu geführt, dass lange Zeit dualistische Standpunkte in der Philosophie des Geistes vorherrschend waren. Heute vertritt die Mehrheit der Philosophen materialistische Positionen. Auf dieser Basis muss jedoch die Frage beantwortet werden, wie das Bewusstsein materialistisch zu erklären ist. Dualistische Antworten auf das Leib-Seele-Problem. Der Dualismus reagiert auf die intuitive Kluft zwischen dem mentalen Innenleben und der physischen Realität wie folgt. Er behauptet, dass hier zwei grundsätzlich verschiedene Entitäten im Spiel sind, eben mentale und physische Entitäten. Je nachdem, wie die Entitäten weiter spezifiziert werden und wie man sich das Verhältnis von mentalen und physischen Entitäten vorstellt, kann man zu sehr verschiedenen Arten von Dualismus kommen. Argumente für den Dualismus. Ruht der Dualismus allein auf der intuitiven Kluft zwischen Mentalem und Physischem? Oder gibt es konkrete Argumente für den Dualismus? Das wohl bekannteste Argument entwickelte René Descartes in seinen Meditationen. Es lässt sich wie folgt zusammenfassen: Ich kann mir klar und deutlich vorstellen, dass Geist ohne Materie existiert. Was man sich klar und deutlich vorstellen kann, ist zumindest prinzipiell möglich. Also ist es zumindest prinzipiell möglich, dass Geist ohne Materie existiert. Wenn es prinzipiell möglich ist, dass Geist ohne Materie existiert, dann müssen Geist und Materie verschiedene Entitäten sein. Da also Geist und Materie verschiedene Entitäten sein müssen, ist der Dualismus folglich wahr. Die Prämissen dieses Argumentes können bezweifelt werden. Warum sollte zum Beispiel etwas möglich sein, nur weil es klar und deutlich vorgestellt werden kann? Trotz derartiger Probleme werden auch heutzutage noch Variationen von Descartes Argument verteidigt, etwa von Saul Kripke. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass dualistische Positionen eher durch die Probleme des Materialismus plausibel werden, als durch eigenständige, positive Argumente. Interaktionistischer Dualismus. Die klassische Form des Dualismus ist der interaktionistische Dualismus. Er wurde in maßgeblicher Weise von René Descartes formuliert und hat auch noch heute Anhänger. Karl Popper und John Eccles sind die bekanntesten interaktionistischen Dualisten im 20. Jahrhundert gewesen. Die grundlegenden Ideen lauten wie folgt: Geist und Materie sind verschiedene Substanzen und sie wirken aufeinander ein. Wenn ich mir mit der Nadel in den Finger steche, so werden von dort Signale in das Gehirn geleitet und dort muss es eine Stelle geben, wo das Gehirn auf den immateriellen Geist wirkt. Genauso funktioniert es in die andere Richtung. Wenn ich Schmerzen habe, so wirkt der immaterielle Geist auf das Gehirn. Von da werden Signale ausgesendet und ich ziehe zum Beispiel meine Hand zurück. Ein derartiger Dualismus hat mit massiven Problemen zu kämpfen. Wenn es einen Ort der Interaktion zwischen Geist und Gehirn gibt, so müsste dieser Ort auffindbar sein. Die Spekulationen von Descartes, er hoffte auf die Zirbeldrüse als Interaktionsort, wurden jedoch bald widerlegt. Auch sonst wurden nirgendwo sichtbare Stellen im Gehirn gefunden, an denen das Verhalten der Neuronen nur durch einen immateriellen Geist zu erklären wäre. Abgesehen davon, dass im Gehirn gar kein Platz zu sein scheint für eine Interaktion, ist die Art der Wechselwirkung dabei eine offene Frage. Manche Philosophen gehen von einer Interaktion durch Quanteneffekte aus. Weitere Dualismen. Nun kann man auch andere Dualismen vertreten. Die vier wichtigsten seien genannt. Erstens: psychophysischer Parallelismus. Der Parallelismus ist von Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelt worden. Die zentralen Thesen sind: Erstens: Geist und Materie sind zwei verschiedene Substanzen. Zweitens: Die beiden Substanzen wirken jedoch nicht aufeinander. Damit wären die Probleme des interaktionistischen Dualismus überwunden, da man nun nicht mehr nach einem Interaktionsort im Gehirn suchen muss. Doch es stellen sich gleich neue Fragen, so etwa: Wenn ich mental zum Kühlschrank gehen will, so gehe ich normalerweise auch physisch zum Kühlschrank. Wie kann das sein, wenn Geist und Materie gar nicht aufeinander wirken? Den Grund für diese Parallelität, es erscheint intuitiv als ein unglaublicher Zufall, wenn bei allen geistigen Wesen die physische Maschinerie exakt parallel zum Geist laufen würde, sah Leibniz in dem Wirken Gottes. Zweitens, Okkasionalismus. Der Okkasionalismus ist unter anderem von Nicolas Malebranche vertreten worden. Die Idee: Wenn ich etwas tun will, so ist das ein immaterielles Ereignis in meinem Geist. Dies wird allerdings von Gott registriert und der setzt entsprechend den Körper in Gang. Drittens. Epiphänomenalismus. Der Epiphänomenalismus ist von Thomas Henry Huxley entwickelt worden. Der Grundgedanke ist, dass das Verhältnis von Geist und Materie wie eine Einbahnstraße zu denken ist. Die Materie wirkt auf den immateriellen Geist, aber nicht umgekehrt. Der Epiphänomenalismus hat jedoch ähnliche Probleme wie der interaktionistische Dualismus. Wo ist der Ort, an dem die Wirkung auf den Geist stattfindet? Wie hat man sich diese Wirkung vorzustellen? Der Epiphänomenalismus wird heute nur noch von wenigen vertreten. Ein bekannter Fürsprecher war bis vor kurzem Frank Jackson. Viertens. Eigenschaftsdualismus. Der Eigenschaftsdualismus hat in den letzten Jahren durch ein Buch von David Chalmers eine Renaissance erlebt. Der Eigenschaftsdualismus gehört nur bedingt in die Reihe der Dualismen. Im Gegensatz zu den anderen Positionen ist er ein Substanzmonismus, ist also sogar mit der These verträglich, dass alles aus kleinsten physischen Teilchen zusammengesetzt ist. Er besteht jedoch darauf, dass es nicht materielle Eigenschaften gibt. Chalmers nennt die Eigenschaft, auf bestimmte Art erlebt zu werden, die Qualia, als eine nicht materielle Eigenschaft. Seine Überlegungen stützen sich auf den Begriff der Supervenienz und die Logik reduktiver Erklärungen. Monistische Antworten auf das Leib-Seele-Problem. Der Monismus behauptet, im Gegensatz zum Dualismus, dass es nur eine Substanz gebe. Heute sind fast alle Monismen materialistisch. Sie behaupten also, dass die einzig vorhandene Substanz die physische Materie sei. Es sind jedoch auch andere Formulierungen möglich. Man könnte auch behaupten, dass es keine Materie gebe, sondern nur den Geist. Ein solcher idealistischer Monismus wird heute nur noch selten vertreten. Eine dritte Möglichkeit ist, eine Substanz anzunehmen, die weder physische Materie noch Geist ist. Das Mentale und Physische wären Eigenschaften dieser einen Substanz. Eine solche Position wurde von Baruch Spinoza vertreten und im 19. Jahrhundert durch Ernst Haeckel populär gemacht. Dieser Monismus ähnelt dem Eigenschaftsdualismus, siehe oben. Im Folgenden werden nur die klassischen materialistischen Monismen betrachtet. Behaviorismus. Der Behaviorismus hat die Philosophie des Geistes in weiten Teilen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beherrscht. In der Psychologie war der Behaviorismus als Reaktion auf Probleme der Introspektion entstanden. Wenn jemand aufgrund von Introspektion über sein mentales Innenleben berichtet, so ist, oder war damals, keine Überprüfung dieser Aussagen möglich. Ohne allgemeine Überprüfbarkeit ist jedoch, so die Behavioristen, keine Wissenschaft möglich. Der Ausweg für die Psychologie? Sie sollte auf mentales Innenleben und Introspektion verzichten und stattdessen das Verhalten beschreiben. Parallel zu derartigen Entwicklungen der Psychologie entwickelte sich ein philosophischer Behaviorismus. Dieser ist durch einen Verifikationismus gekennzeichnet, der generell unüberprüfbare Aussagen über das mentale Innenleben für sinnlos hält. Doch was sollen mentale Zustände sein, wenn sie kein mentales Innenleben sind, über das man mittels Introspektion berichten kann? Die Antwort des Behavioristen: Mentale Zustände sind Verhaltensbeschreibungen bzw. Verhaltensdispositionen. Der philosophische Behaviorismus gilt heute weitgehend als überholt. Neben anderen Problemen ist es unplausibel zu behaupten, dass jemand über Verhalten redet, wenn er von seinen stechenden Kopfschmerzen berichtet. Identitätstheorie. Die von John Smart und Ullin Place entwickelte Identitätstheorie war die direkte Reaktion auf das Scheitern des Behaviorismus. Wenn mentale Zustände etwas Materielles sind, aber kein Verhalten, so sind mentale Zustände vermutlich mit inneren materiellen Zuständen identisch. Die hier naheliegende Idee lautet: Ein mentaler Zustand M ist nichts anderes als ein Gehirnzustand G. Der mentale Zustand Wunsch nach einem Kaffee wäre also nichts anderes als das Feuern bestimmter Neuronen in bestimmten Hirnregionen. Trotz einer gewissen Anfangsplausibilität hat die Identitätstheorie mit mindestens einem schweren Problem zu kämpfen, der multiplen Realisierung, wie sie von Hilary Putnam formuliert worden ist. Es scheint klar zu sein, dass nicht nur Menschen, sondern auch zum Beispiel Lurche oder gar Marsmenschen Schmerzen haben können. Es scheint aber unwahrscheinlich, dass alle Wesen mit gleichen Schmerzen im gleichen Gehirnzustand sind. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann der Schmerz auch nicht mit einem bestimmten Gehirnzustand identisch sein. Also ist die Identitätstheorie empirisch unbegründet. Selbst wenn es jedoch so wäre, dass ein ganz bestimmter Gehirnzustand mit je einem einzigen mentalen Zustand der Person verbunden ist, müsste diese absolute Korrelation zwischen geistigem Zustand und Gehirnzustand nicht zwangsläufig bedeuten, dass diese beiden Zustände tatsächlich ein und dasselbe sind. Trotz dieser Probleme gibt es heute eine gewisse Renaissance der Identitätstheorie, welche vor allem Jaegwon Kim zu verdanken ist. Funktionalismus. Der Funktionalismus wurde unter anderem von Hilary Putnam als Reaktion auf die Probleme der Identitätstheorie entwickelt. Die Idee lautet wie folgt: Wenn Wesen mit verschiedenen Gehirnzuständen den gleichen mentalen Zustand haben können, die Identitätstheorie also falsch ist, so muss dennoch etwas existieren, das die Gehirnzustände gemeinsam haben. Der Vorschlag der Funktionalisten ist es, den verschiedenen Gehirnzuständen den gleichen funktionalen Zustand zuzuordnen. Die mentalen Zustände wären dann funktionale Zustände. Doch was sind funktionale Zustände? Dies wird oft am Beispiel von einfachen Automaten erklärt. Stellen wir uns einen Süßigkeitenautomaten vor. Dieser wirft bei einem Euro eine Süßigkeit aus. Nun kann man den Automaten mit verschiedenen Zuständen beschreiben. Es muss einen Zustand geben, in dem der Automat die Süßigkeit auswirft, ohne weiteres Geld zu fordern. Es muss aber auch Zustände geben, in denen der Automat noch 1 Euro oder 50 Cent fordert, um etwas auszuspucken. Im Sinne der Automatentheorie lässt sich der Süßigkeitenautomat so durch abstrakte funktionale Zustände komplett beschreiben. Der Kern des Beispiels ist nun, dass diese Beschreibung gilt, ganz egal, woraus der Automat konkret gemacht ist. Die Analogie ist klar: Mentale Zustände sollen funktionale Zustände sein, gleichgültig von welchen Gehirnzuständen sie konkret realisiert werden. Nichtreduktiver Materialismus. Bei vielen Philosophen kommen zwei Überzeugungen zusammen. Erstens, der Materialismus ist wahr. Mentale Zustände müssen materielle Zustände sein. Zweitens, die einzelnen reduktiven Vorschläge sind alle unbefriedigend. Mentale Zustände lassen sich nicht auf Verhalten, Gehirnzustände oder funktionale Zustände zurückführen. Daraus ergibt sich die Frage, ob es einen nicht-reduktiven Materialismus geben kann. Donald Davidsons anormaler Monismus ist ein Versuch, einen solchen Materialismus zu formulieren. Oft wird die Idee mit dem Begriff der Supervenienz formuliert. Mentale Zustände supervenieren über physischen Zuständen, sind aber nicht auf sie zurückführbar. Supervenieren beschreibt dabei eine Abhängigkeitsbeziehung. Das Mentale kann sich nicht verändern, ohne dass sich das Physische verändert. Eliminativer Materialismus. Wenn man Materialist ist, die reduktiven Bemühungen für gescheitert hält und einen nicht-reduktiven Materialismus für inkohärent hält, so kann man zu einem letzten Mittel greifen und behaupten, es gibt keine mentalen Zustände. Doch ist das nicht vollkommen absurd? Eliminative Materialisten behaupten, dass mentale Zustände von unserer Alltagspsychologie eingeführt worden sind. Wenn sich nun die Alltagspsychologie im Laufe der wissenschaftlichen Entwicklung als falsch herausstellt, so müssen wir auch die von ihr postulierten Entitäten abschaffen. Eliminativisten wie zum Beispiel Patricia und Paul Churchland verweisen an dieser Stelle oft auf das Schicksal anderer falscher Theorien im Laufe der Geschichte. Beispielsweise hat sich das System des Hexenglaubens als falsch herausgestellt. Die Konsequenz besteht in der Anerkennung der Nicht-Existenz von Hexen. Sprachphilosophische Kritik am Leib-Seele-Problem. Jeder Versuch, das Leib-Seele-Problem zu beantworten, stößt auf massive, insbesondere auch begriffliche Probleme. Es kann daher auch eine Option sein, das Leib-Seele-Problem als Scheinproblem zurückzuweisen. Eine solche Position wird heute insbesondere in der analytischen Philosophie in der Nachfolge Ludwig Wittgensteins vertreten. Die Vertreter einer solchen Position erklären, dass es ein Fehler sei, zu fragen, wie mentale und biologische Zustände zusammenpassen. Vielmehr sollte akzeptiert werden, dass Menschen in verschiedenen Weisen, etwa in mentalem und biologischem Vokabular, beschrieben werden können. Scheinprobleme entstehen nach Meinung der wittgensteinianischen Tradition, wenn versucht wird, die Beschreibungsweisen aufeinander zu reduzieren oder auch, wenn das mentale Vokabular in falschen Kontexten verwendet wird. Dies sei etwa der Fall, wenn im Gehirn nach mentalen Zuständen gesucht wird. Das Gehirn sei einfach der falsche Kontext für die Anwendung von mentalem Vokabular. Die Suche nach mentalen Zuständen im Gehirn darum ein Kategorienfehler oder pure begriffliche Verwirrung. Heute wird eine solche Position oft von Wittgenstein-Interpreten wie Peter Hacker vertreten. Auch Hilary Putnam, der Erfinder des Funktionalismus, hält mittlerweile das Leib-Seele-Problem für ein Scheinproblem, welches mit Wittgenstein aufzulösen sei. Der Naturalismus und seine Probleme. Die These des Materialismus ist, dass der Geist etwas Materielles sei. Eine solche Position hat das grundsätzliche Problem, dass der Geist Eigenschaften hat, die kein materieller Gegenstand besitzt. Der Materialismus muss deshalb erklären, wie es sein kann, dass einem materiellen Gegenstand doch diese Eigenschaften zukommen. Oft wird das Projekt der diesbezüglichen Erklärung die Naturalisierung des Geistes genannt. Was sind nun die kritischen Eigenschaften? Am bekanntesten sind wohl die beiden folgenden. Qualia. Viele mentale Zustände haben die Eigenschaft, in bestimmter Weise erlebt zu werden. Das Wesentliche des mentalen Zustandes Schmerz ist etwa, ganz offensichtlich, dass es weh tut. Doch woher kommt dieses Erleben, die Qualia? Nichts an einem neuronalen oder funktionalen Zustand deutet darauf hin, dass er von einem Schmerzerleben begleitet ist. Oft wird das Argument auch wie folgt formuliert: Die Vorgänge im Gehirn können noch nicht verständlich machen, warum sie mit entsprechendem Erlebnisgehalt ablaufen. Warum gehen die ganzen Prozesse im Gehirn nicht ohne einen Funken Bewusstsein vonstatten? Dies scheint nicht erklärbar zu sein. Es scheint aber dennoch so zu sein, dass die Wissenschaften diesen Erlebnisgehalt erklären müssten. Dies ergibt sich aus der Logik reduktiver Erklärungen. Wenn ich ein Phänomen, zum Beispiel Wasser, reduktiv erklären will, so muss ich auch erklären, warum das Phänomen all die Eigenschaften hat, die es hat, zum Beispiel Flüssigkeit oder Durchsichtigkeit. Im Fall der mentalen Zustände hieße das, dass erklärt werden müsste, warum sie die Eigenschaft haben, in bestimmter Weise erlebt zu werden. Intentionalität. Intentionalität bezeichnet die Gerichtetheit der mentalen Zustände, die diese auch wahrheitswertfähig macht. Das heißt, dass Gedanken wahr oder falsch sein können. Dies mag zunächst noch nicht rätselhaft erscheinen, doch wenn Gedanken auf Naturprozesse reduziert werden sollen, so entsteht ein Rätsel. Naturprozesse sind nicht wahr oder falsch. Sie geschehen einfach. Es wäre sinnlos, von einem Gehirnprozess zu sagen, er sei wahr bzw. falsch. Gedanken bzw. geistige Urteile sind aber wahr oder falsch. Wie können Gedanken da Naturprozesse sein? Die Wahrheitswertfähigkeit der Gedanken kommt daher, dass Gedanken auf Sachverhalte gerichtet sind. Der Gedanke etwa, dass Herodot Historiker war, bezieht sich auf Herodot und den Sachverhalt, dass er Historiker war. Besteht der Sachverhalt, so ist der Gedanke wahr, sonst eben falsch. Doch woher kommt dieser Bezug? Im Gehirn laufen nur elektrochemische Prozesse ab und die scheinen mit Herodot rein gar nichts zu tun zu haben. Der erste Teil des Artikels Philosophie des Geistes wurde von Benutzer Katerphilus am 16. Februar 2006 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/philosophie-des-geistes. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen-Autoren abgerufen werden.